Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio Dieres. Der Krieg zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen geht weiter. Israelische Bodentruppen halten sich einmarschbereit. Die Menschen im Palästinensergebiet können kaum mehr versorgt werden. Im Lötschberg-Basistunnel dürfen Lokführer noch mehr aufdrehen. Das Bundesamt erlaubt nun bis zu 250 Kilometer pro Stunde. An den Börsen und Finanzplätzen der Welt ist ein verheerendes Jahr zu bilanzieren. Der Nikkei-Index zum Beispiel ist inner 12 Monaten um 42% gefallen und das britische Pfund hat seit Beginn der Finanzkrise ein Drittel seines Werts verloren. Und am 1. Januar 1959, vor 50 Jahren also, ergriff Fidel Castro in Kuba mit seiner Revolution die Macht. Heute ist er oberrevolutionär alt und krank und das kubanische Volk sehnt sich nach einem Wandel, sagt der ehemalige deutsche Botschafter in Havanna im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Christian Lüsche.
Israels Luftwaffe hat auch heute Vormittag Ziele im Gazastreifen angegriffen. Nach palästinensischen Angaben wurden dabei 10 Personen getötet, vor allem Passanten und Hausbewohner, aber auch der Wächter einer UNO-Schule. Unter den Opfern seien 2 Mädchen, die beim Beschuss eines Eselskarrens getötet worden seien. Nach palästinensischen Meldungen waren ein Regierungsgebäude, ein Hamas-Trainingszentrum, das Haus eines Hamas-Kommandanten und eine Moschee die Ziele. In der israelischen Grenzstadt Sderot schlugen 3 palästinensische Raketen ein, wobei laut dem israelischen Radio niemand verletzt wurde. Doch bleiben im Grenzgebiet die israelischen Schulen und Kindergärten geschlossen. Die EU-Außenminister wollen heute Abend in Paris über die Lage im Nahen Osten beraten. Die israelische Kriegsmarine hat ein kleines Schiff gestoppt, mit dem europäische und amerikanische Friedensaktivisten Hilfsgüter von Zypern her nach Gaza bringen wollten. Das Schiff sei in internationalen Gewässern gerammt und dann nach Zypern zurückbegleitet worden, meldete der CNN-Reporter an Bord. Das Schiff hat mehr als 3 Tonnen medizinische Hilfsgüter geleert. Knapp 6 Wochen vor der Volksabstimmung über den freien Personenverkehr mit der EU hat die SVP offiziell ihre Kampagne für ein Nein lanciert. Sie setzt auf das Thema Ausländerkriminalität. Ihr Plakat zeigt 3 Raben, die auf die Schweiz einhacken. Mit der Personenfreizügigkeit könne sich jeder in der Schweiz niederlassen und hier seine kriminelle Energie entfalten, sagte SVP-Präsident Toni Brunner vor den Medien. Er warnte auch vor steigender Arbeitslosigkeit, tieferen Löhnen und ruinierten Sozialwerken. Der deutsche Finanzminister Peer Steinbrück fordert die Schweiz und Liechtenstein erneut zu mehr Hilfe bei der Bekämpfung von Steuerhinterziehung auf. Gegenüber der Zeitung Ruhr Nachrichten sagte Steinbrück, Deutschland unterstütze die Schweiz, wenn sie gegen Steuerhinterzieher vorgehen wolle, umgekehrt aber nicht. Bundesrat Merz betreibe ein Ablenkungsmanöver, wenn er sage, Deutschland erhebe eine tiefere Verrechnungssteuer auf Konten als die Schweiz. Und der deutsche Finanzminister bezeichnet den Hinweis der Schweiz als Scherz, dass sie Deutschland mehr als 100 Millionen Euro Quellensteuer auf deutsche Einlagen in der Schweiz zurückzahle. Deutsche Steuerzahler hätten immerhin 200 bis 300 Milliarden Euro auf Schweizer Konten. Der deutsche Finanzminister fordert, die Schweiz und Liechtenstein sollten Deutschland die gleiche Hilfe bei Steuervergehen gewähren, wie sie es gegenüber den USA täten. Die Schweizer Postfinance senkt die Zinsen auf ihren Sparprodukten für Privat- und Geschäftskunden. Der Rückgang gilt ab Neujahr und beträgt einen Viertelprozentpunkt. PostFinance reagiert damit auf die anhaltend tiefen Zinsen auf den internationalen Geld- und Kapitalmärkten. Für das elektronisch geführte Depositokonto sinkt der Zinssatz auf 1,75%. Das konventionelle Depositokonto der Post wirft ab dem Jahreswechsel noch 1% ab. Die Schweizer Reisekasse Reca ist dieses Jahr auf Erfolgskurs geblieben. Der Umsatz mit Bahngutscheinen und Reca-Schecks betrug 606 Millionen Franken, das ist ein Plus von 5%. Insgesamt sei in den letzten 10 Jahren ein Umsatzwachstum von 70% erreicht worden, teilt die Reca mit. Das sogenannte Reca-Geld sei vor allem bei Arbeitgebern eine beliebte Lohnnebenleistung. Es werde von rund 4000 Firmen benutzt. Der 34 Kilometer lange Lötschberg-Basistunnel kann künftig von Zügen mit Geschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde befahren werden. Das Bundesamt für Verkehr hat der BLS die entsprechende Bewilligung erteilt. Weil bei der Inbetriebnahme vor rund einem Jahr noch einige Nachweise fehlten, wurde die Höchstgeschwindigkeit vorerst auf Tempo 200 beschränkt. Die amerikanische Regierung stellt dem Autokonzern General Motors auch für seine Bank GMAC Milliardenhilfe zur Verfügung. Das US-Finanzministerium will Anteile der Autobank in der Höhe von 5 Milliarden Dollar übernehmen. Zudem erhalte der Autokonzern GM einen Kredit von 1 Milliarde Dollar, um die Umwandlung von GMAC in eine Geschäftsbank zu unterstützen. Als normale Bank kann GMAC dann vom Rettungsprogramm des Staates für die Finanzbranche profitieren. GMAC musste im dritten Quartal hohe Abschreibungen auf Leasingverträgen für Autos durchführen und machte einen Verlust von 2,5 Milliarden Dollar. Die GM Bank ist auch im zusammengebrochenen amerikanischen Immobilienmarkt engagiert. Die US-Regierung beschloss vor kurzem für GM auch Soforthilfe von 9,4 Milliarden Dollar.
Der Krieg zwischen Israel und den Palästinensern im Gazastreifen geht weiter. Die internationalen Proteste werden lauter. Nur Washington ist und steht ungewohnt still. Denn der alte Präsident will nicht mehr und der neue kann noch nicht. Und weiter. Die Börsenbilanzen 2018 verheerend, mit Verlusten um 40% und mehr. Britanniens stolze Währung bricht ein. Das Pfund wird zum Pfünderli. Wer in der Schweiz einen Hund halten will, muss einen Kurs machen. Doch ohne Kontrollen ist die Kurspflicht für die Katz. Und über Neujahr feiert Kuba den 50. Jahrestag der Revolution. Der Hauptdarsteller, Maximo Líder Fidel Castro, wird krankheitshalber nicht teilnehmen. Und auch dem Land selber geht's 50 Jahre nach der Revolution nicht besonders. Bernd Wulfen war deutscher Botschafter in Havanna, ist Autor eines Kuba-Buches und ist Gast im Tagesgespräch.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.516 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 49,35 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,553. Das Wetter heute. Der Nebel bleibt im Mittelland vielerorts liegen, Obergrenze bei rund 900 Metern. Sonst scheint oft die Sonne, nur ganz im Westen ziehen allmählich dichtere Wolkenfelder auf. In Jura-Nähe muss dann am Abend auch mit Schnee, Regen und örtlich gefrierendem Regen gerechnet werden. Im Süden ist es meist bewölkt und in Alpennähe fällt etwas Schnee. Die Höchstwerte liegen beidseits der Alpen zwischen minus 1 und plus 4 Grad. In den föhnigen Alpentälern gibt es bis 7 Grad. An Silvester ist es im Osten noch teils sonnig, föhnig und bis zum Abend trocken, sonst fällt zeitweise Regen und oberhalb von 500 bis 1000 Metern Schnee. Am Neujahrstag wird es wieder trocken und es gibt sonnige Abschnitte, die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 5 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr, der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Die israelische Armee bombardiert weiterhin im Gazastreifen und die islamistische Hamas-Miliz antwortet weiterhin mit Raketen in Richtung Israel. Es gibt Opfer auf beiden Seiten. Für die Palästinenser wird die Versorgungslage immer schwieriger. In den Spitälern liegen Hunderte von Verletzten, die kaum versorgt werden können. Robert Stähli fasst die Entwicklung zusammen.
Ungeachtet aller Aufrufe für eine Waffenruhe hat Israel die Bombardierung von Hamas-Gebäuden in den letzten Stunden fortgesetzt. Die Zahl der toten Palästinenser ist inzwischen auf über 350, jene der Verletzten auf 1400 geklettert. Und sie dürfte noch größer werden, weil Jerusalem keine Anstalten macht, die Angriffe einzustellen. Man werde sie erst stoppen, wenn die Gefahr von palästinensischen Raketenangriffen aus dem Gazastreifen gebannt sei, ließen heute Morgen gleich mehrere israelische Minister verlauten. Die israelische Militäroperation wird von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung weiterhin mitgetragen. Inzwischen sind aber auch andere Stimmen zu hören. Zusammen mit seinen Kollegen David Grossman und Abraham B. Yehoshua forderte der bekannte Schriftsteller Amos Oz am israelischen Radio eine 48-stündige Waffenruhe, um den Weg für eine Verhandlungslösung zu ebnen. Zwar trage die Hamas die vollständige Schuld an der jetzigen Lage im Gazastreifen, aber das dürfe für Israel, das nur seine Bürger schützen wolle, kein Anlass für unbegrenzte Angriffe und schon gar nicht für einen Vorstoß mit Bodentruppen sein, meinte Oss, der eine begrenzte Waffenruhe fordert. Eine solche hatte gestern Abend auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon verlangt.
Both Israel and Hamas must halt their acts of violence. A ceasefire must be declared immediately.
Diese Aufforderung ist bis jetzt weder Israel noch die Hamas nachgekommen. Die Angriffe und damit die Leiden der Zivilbevölkerung gehen damit weiter. Die Lage im Gazastreifen sei schon vor den israelischen Angriffen prekär gewesen. Jetzt sei sie unerträglich geworden, sagt IKRK-Mitarbeiter Iyad Nasser in Gaza-Stadt.
The life in Gaza has been difficult in the past few months because of the closure, the blockade imposed in Gaza. With in light of this military operation, I think the population are living one of the most hardship situations they have ever experienced these days.
Auch wenn Israel heute einen Lastwagenkonvoi mit humanitären Gütern in den Gazastreifen durchließ, bleibt die Lage in den mit Schwerverletzten überfüllten Spitälern weiterhin chaotisch. Und das Schlimmste steht womöglich noch bevor, wenn Israel seine Drohung wahrmacht und auch mit Bodentruppen einmarschieren sollte. Hamas-Sprecher Zuri droht für diesen Fall mit dem totalen Krieg. Unsere Bomben sind unsere Körper. Wenn die israelische Armee in den Gazastreifen vordringen sollte, dann wird sie hier lebende Bomben antreffen, droht Hamas-Sprecher Zuri.
Robert Stähli. Israels massive Militäraktion im Gazastreifen hat weltweit Reaktionen ausgelöst, Proteste und Demonstrationen, mehr oder weniger scharfe Kritik und Aufrufe zur Mäßigung von vielen Politikern. Sehr wenig war allerdings aus den USA zu hören, nach wie vor dem mächtigsten Land der Welt. Das hat vor allem mit dem sehr speziellen Zeitpunkt zu tun. In den USA ist Barack Obama als neuer Präsident zwar gewählt, aber noch nicht im Amt, und der Alte ist zwar formal noch 3 Wochen lang an der Macht, aber eigentlich schon Geschichte. George Bush ist, wie das in den USA heißt, a lame duck, eine lahme Ente. Max Ackermann.
So lange lahm war wohl noch keine Ente je im Weißen Haus. Schon während des Wahlkampfes zeigte sich George Bush selten in der Öffentlichkeit, wohl auch auf Wunsch von John McCain, für den sein Parteifreund eher eine Belastung war. Mit der Wirtschaftskrise hat sich auf Regierungsseite vor allem Finanzminister Henry Paulson beschäftigt und auch im Ausland wird George Bush seit längerem kaum mehr wahrgenommen. Jetzt gerade macht der Präsident Ferien auf seiner Ranch in Texas. Ferien, die er bloß wegen einer Krise in Nahost nicht unterbrechen wollte. Wie einen weitgehend unbekannten Vizepressesprecher namens Gordon Chandrow nahm Bush Israel in Schutz und machte die Hamas für die Eskalation der Gewalt verantwortlich. Nichts Neues mehr zum Schluss der Amtszeit mag sich Präsident Bush gedacht haben. Aber auch von seinem Nachfolger Barack Obama ist kaum etwas zur Gewalt im Gazastreifen zu hören. Auch er ist in den Ferien auf Hawaii und schickt seine Sprecherin für nationale Sicherheit vor. Der künftige Präsident verfolge alle wichtigen Ereignisse, inklusive Gaza, versicherte Brookie Anderson. Aber es gäbe nun mal nur einen Präsidenten und der heisse bis zum 20. Januar George Bush. Diesen Satz hat in den letzten Wochen auch Barack Obama selber immer wieder gesagt, was ihn nicht daran hinderte, innen- und wirtschaftspolitisch sehr präsent zu sein. Jede Woche hielt er eine via Internet breit gestreute Ansprache ans Volk. Kaum ein Tag verging, ohne dass ein neues Investitionspaket oder ein künftiges Kabinettsmitglied vorgestellt wurde, jedes Mal verbunden mit einer vielbeachteten Medienkonferenz. Umso auffallender nun das große Schweigen zur Außenpolitik. Vielleicht will der neue Präsident dem Alten hier ganz bewusst die Show nicht stehlen. Vielleicht fühlt sich der gewählte Präsident in der Außenpolitik aber tatsächlich noch unsicher, so wie ihm das viele seiner Gegner im Wahlkampf vorgeworfen hatten. Und er ist ganz froh um die kurze Schonzeit bis zum Amtsantritt. Fast sicher wird allerdings eine Voraussage seines Vize in Erfüllung gehen. Joe Biden hatte prophezeit, dass Barack Obama sehr schnell und sehr ernsthaft getestet werden wird. Keine 6 Monate werde es dauern bis zur ersten internationalen Krise. Jetzt könnte alles noch viel schneller gehen und Barack Obama muss sich vom allerersten Amtstag an mit dem neu entbrannten Nahostkonflikt beschäftigen.
Als an der Börse in Tokio Ende 2007 zum letzten Mal gehandelt wurde, stand der Nikkei-Index zum Schluss auf über 15.300 Punkten. Heute, am letzten Handelstag 2008, waren es noch 8.860 und das ist unter dem Strich ein Rekordverlust von 42% inner 12 Monaten. Evelyn Kobler von der DRS Wirtschaftsredaktion. Minus 42 ist die Vorgabe aus Tokio, wie es im Jargon heißt. Wird man sich in Zürich und später in New York auf vergleichbare Jahresergebnisse einzustellen haben?
Grosso modo schon, ja. In Europa verlieren die wichtigsten Aktienindizes ebenfalls über 40%. Der Swiss Market Index hält sich etwas besser. Jetzt 5 Stunden vor dem definitiven Jahresschluss beträgt das der Verlust seit Jahresbeginn 35% knapp. In Amerika dort sieht's ähnlich aus. Die Kursverluste, die sind damit außergewöhnlich gross in diesem Jahr. Die ZKB beispielsweise, sie spricht nicht umsonst von einem Annus Horribilis, von einem Schreckensjahr.
Ein Annus Horribilis für die Börse, sagen Sie. Ist dieses 2008 irgendwie vergleichbar mit früheren Schreckensjahren?
Ja, wenn man die Verluste über das Jahr gesehen nimmt, dann waren die Verluste an der Schweizer Börse erst zweimal grösser. 1931 bei der grossen Depression, 1974 bei der Ölkrise. 2008 waren aber eben auch die Kursschwankungen außergewöhnlich gross. 2008 spielten nicht nur die Börsen verrückt, sondern auch die Ölpreise und Währungen beispielsweise. 2008 war also in mehrfacher Hinsicht ein einzigartiges, außergewöhnliches Jahr.
Man muss ja nun kein Fachmann sein. Die großen Verlierer im 2008 waren die Bankaktien.
Das waren die Bankaktien im Swiss Market Index. Sie haben 60-70% verloren in diesem Jahr. Deutlich besser schlugen sich die Schwergewichte Roche, Novartis und Nestle, obwohl auch sie 15-20% verloren haben.
Findet man in dieser trüben Brühe auch irgendwo Gewinner?
Ja, die gibt's, sie sind selten, aber die gibt's. Bei den 20 Schweizer Aktien, den 20 größten Schweizer Aktien, hat Actelion als einzige zugelegt, 15%. Das Biopharma-Unternehmen ist das jüngste Kind im Swiss Market Index. Auch in den USA gibt es Gewinne, dort heißen sie beispielsweise Walmart, eine Einkaufskette, oder McDonald's, die Fastfood-Kette. Es gibt also Gewinner, aber sie waren schon rar.
Und nach diesem ganzen düsteren Börsenjahr stellt sich natürlich die Frage, wie geht's denn weiter?
Das ist die große Frage, die sich die Börsianer stellen. Das hängt nicht zuletzt davon ab, wie sich die Finanzkrise weiterentwickelt, wie sich die Konjunktur weiterentwickelt, wie happig eben diese Weltrezession jetzt wird, wie lange sie auch dauern wird. Das wird dann die Marschrichtung der Börsen weitgehend vorgeben. Und aus heutiger Sicht ist da eben fast alles möglich im neuen Jahr. Eine Prognose zu machen ist enorm schwierig, ist schon fast gewagt. Sicher scheint heute einzig, auch im 2009 braucht starke Nerven an der Börse, denn ruhig wird das Jahr bestimmt nicht.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Evelyn Kobler. Noch nie in seiner Geschichte war das britische Pfund so billig. Devisenhändler munkeln, es könne sich nur noch um Tage handeln, bis das Pfund für einen Euro zu haben ist. In der Schweiz wird es noch für gut 1,50 Franken verrechnet. Seit Beginn der Finanzkrise hat die Inselwährung rund ein Drittel ihres Werts verloren. Martin Aliot über Ursachen und Konsequenzen.
Äußerlich sind die Gründe für den Zerfall der britischen Währung einleuchtend. Die Prognosen für die britische Wirtschaft für das nächste Jahr sind noch trübseliger als die Aussichten für den Euroraum. Die bis vor kurzem übliche Zinsprämie für das Pfund – man erhielt einen höheren Ertrag auf Pfundanleihen als auf Europapieren, ist verschwunden, seit die Bank von England die Zinssätze aggressiv senkt. Und schließlich hegen Anleger berechtigte Zweifel an der langfristigen Zahlungsfähigkeit des Königreichs. Die gänzliche oder teilweise Verstaatlichung von mehreren Banken stellt eine Hypothek für den britischen Fiskus dar. Und außerdem hat Premierminister Gordon Brown versprochen, er werde in beispiellosem Ausmaß Schulden machen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Schon jetzt wird das Haushaltsdefizit für das nächste Jahr auf 8% des Bruttoinlandprodukts veranschlagt. Die Theoriebücher sagen, eine derart markante Abwertung, wie sie das britische Pfund im jetzt ablaufenden Jahr erlebt hat, je nach Vergleichswährung geht es um ein Viertel bis ein Drittel, trage indirekt zur wirtschaftlichen Erholung bei. Weil die Importe teurer werden, kaufen die Briten mehr einheimische Produkte und weil die Exporte so billig geworden sind, kaufen die Ausländer mehr. Der Haken dabei ist bloß, dass die Briten gar nicht mehr so viel zu verkaufen haben. Der Niedergang der verarbeitenden Industrie, den Premierministerin Margaret Thatcher mit ihrer Rosskur für die britische Wirtschaft einst in Kauf genommen hatte, ist seither nicht aufgehalten worden. Es gibt zum Beispiel keine nennenswerte Autofabrik mehr in britischem Besitz. Wirklich stark sind die Briten bei den Finanzdienstleistungen, aber diese sind bekanntlich im Moment nirgendwo besonders begehrt. Die normalen ökonomischen Mechanismen funktionieren also, aber sie ändern nicht viel in der britischen Binnenwirtschaft. Da läge es ja auf der Hand, endlich Zuflucht beim Euro zu suchen. So günstig wie jetzt war es noch nie, also zugreifen. Bemerkenswert ist nur, dass diese Idee ausschließlich von Leuten kommt, die nicht im Vereinigten Königreich leben. Für die Briten ist der Beitritt zum Euro kein Thema. Die Politiker behandeln diese Frage wie eine Tretmine und machen einen großen Umweg. Denn sie wissen, Premierminister Gordon Brown hatte einst als Finanzminister jene Regeln für den Beitritt aufgestellt, die einen mittelalterlichen Scholastiker vom Neid hätten erbleichen lassen. Sie waren nämlich unerfüllbar und sind es auch geblieben. So werden die Briten mit ihrer Billigwährung das tun, was sie immer tun, weiterwursteln. Nur jene Hunderttausende von Rentnern, die in den letzten Jahren nach Frankreich, Spanien und Portugal auswanderten, um dort billig die Sonne zu genießen, die kommen jetzt zurück, weil sie sich die Europreise mit ihren Pensionen nicht mehr leisten können. So werden alle Briten wieder zu Insulanern.
Zwei Jahre lang herrschten in Bangladesch die Militärs über die 160 Millionen Einwohner. Nun kehrt das Land zur Demokratie zurück, doch es ist kein wirklicher Neubeginn. Es droht vielmehr ein Rückfall in die alten Zeiten, wo eine korrupte Politikerkaste die Macht unter sich aufteilte. Die Awami-Liga der früheren Regierungschefin Sheikh Hasina hat bei den Parlamentswahlen einen klaren Sieg erzielt und 229 von 300 Sitzen erobert. Die Nationalpartei von Khaleda Zia, der langjährigen Rivalin von Sheikh Hasina, erhielt nur 30 Sitze. ARD-Korrespondent Jürgen Hanefeld aus Neu-Delhi über die alte und neue Regierungschefin in Bangladesch.
Mit ihrem locker um den ergrauten Kopf gewickelten Schal und der Brille wirkt die 62-Jährige wie eine freundliche Großmutter und nicht wie eine im politischen Kampf gestählte eiserne Lady. Doch genau das ist Sheikh Hasina.
I'm sure she's a very capable leader.
Ich bin sicher, sie ist eine überaus fähige Führerin, sagt dieser Passant. Sie hat das Land 5 Jahre lang regiert und wenn sie nur das wiederholt, was sie damals getan hat, wird sie sehr, sehr erfolgreich sein.
She'll be really, really successful.
Die Tochter des Staatsgründers Sheikh Mujibur Rahman ist seit ihren Studentenzeiten politisch aktiv. 1969 nahm sie am Massenaufstand der Bengalen im damaligen Ostpakistan gegen das Regime im westpakistanischen Islamabad teil. Der führte 2 Jahre später mit Hilfe Indiens zum Krieg und schließlich zur Unabhängigkeit des Landes, das seither Bangladesch heißt. Hasina und ihre Schwester hielten sich gerade zu einem Besuch in Deutschland auf, als 1975 Putschisten in die Residenz des Präsidenten eindrangen und Hasinas Eltern und Brüder ermordeten. Als sie 6 Jahre später in ihre Heimat zurückkehren durfte, schwor sie, den politischen Weg ihres Vaters fortzusetzen und sich um die Rechte der Armen im Lande zu kümmern. An der Spitze der vom Vater gegründeten Partei Awami League wurde sie 1996 erstmals Premierministerin von Bangladesch. Auch Sheikh Hasina war mehrmals von Attentaten bedroht und verbrachte wie ihr Vater etliche Zeit im Gefängnis, zuletzt ab Juli 2007 für 1 Jahr unter dem Vorwurf von Korruption und Erpressung. Das Militärregime, das inzwischen die Macht übernommen hatte, hätte Hasina und ihre Erzrivalin Khaleda Zia am liebsten ins Exil verbannt. Doch nachdem die Parteien der beiden gedroht hatten, in diesem Fall die Wahlen zu boykottieren, konnten beide Frauen an der gestrigen Abstimmung teilnehmen. Dass Sheikh Hasina eine blütenweiße Weste hätte, lässt sich wohl nicht behaupten, aber im Volk genießt sie offensichtlich größeres Vertrauen als ihre nunmehr abgekanzelte Konkurrentin. Während Zia angeblich nicht einmal mit Hasina spricht, hat Hasina für Zia während der zeitgleichen Inhaftierung sogar Essen gekocht. Obwohl eine belesene und weitgereiste Intellektuelle, versteht es Hasina, sich als Frau aus dem Volk zu geben. Ihr Lebensstil ist schlicht, ihr Einsatz für die Armen glaubwürdig. Entsprechend sind die Erwartungen derer, die sie gewählt haben. Zuerst sollte sie sich um uns einfache Leute kümmern und dafür sorgen, dass wir jeden Tag Reis und Linsen auf dem Teller haben. Danach muss sie die Korruption bekämpfen und für Recht und Ordnung sorgen. Das entspricht ziemlich genau dem 5-Punkte-Programm, das Hasina wohl in Anlehnung an Barack Obama Charter for Change genannt hat, Fahrplan für den Wechsel. Demnach will sie die Lebensmittelpreise senken, die Korruption eindämmen, die Energieversorgung sicherstellen und Armut und Ungleichheit verringern.
Seit dem 1. September gilt in der Schweiz, wer einen Hund hält, muss einen Hundehalterkurs absolvieren. So will es der Bund und so steht's in der revidierten Tierschutzverordnung. Doch ob jemand diese Kurse auch tatsächlich besucht hat, wird nicht in jedem Fall kontrolliert. Das heißt, wer sich um die Ausbildung zum Hundehalter drücken will, hat gute Chancen. Andrea Jacki.
Ein Auslöser für das Kursobligatorium ist der tragische Zwischenfall vor 3 Jahren im Kanton Zürich. Ein 6-jähriger Knabe wurde von Hunden zu Tode gebissen. In den Pflichtkursen sollen die Ausbildner nun einerseits erkennen können, ob ein Hund gefährlich werden könnte. Andererseits sollen Hundebesitzer ihre Vierbeiner besser im Griff haben. Ob die Kurse schließlich tatsächlich besucht werden, kontrollieren die Kantone. Diese haben während der Übergangsfrist von 2 Jahren Zeit zu bestimmen, wie diese Kontrollen aussehen könnten. Im Aargau zum Beispiel ist noch nichts entschieden. Für Kantonstierärztin Erika Wunderlin ist aber bereits klar:
Wir haben 30.000 Hunde im Kanton Aargau. Da muss man pragmatisch vorgehen. Also eine flächendeckende Kontrolle ist nicht vorgesehen.
Das heißt, es wird kaum so sein, dass man als Hundebesitzer einen Ausweis auf sich tragen muss, der einem die Kursbesuche bescheinigt. Marcel Falk, Sprecher des Bundesamts für Veterinärwesen, weiß, dass es auch in anderen Kantonen keine flächendeckenden Kontrollen geben wird. Er weist aber darauf hin, dass auffällige Hunde und solche, die bereits zugebissen haben, den Veterinärämtern gemeldet werden müssen. Und dann werde sicher geprüft, ob der Hundebesitzer die Kurse besucht habe.
Man kann sagen, es ist zu spät, aber wissen Sie, es geht ja darum, dass man aggressive Hunde dann zumindest nach dem ersten Biss, dass man das merkt, dass man da einschreiten kann, dass man da kontrollieren kann, prüfen kann, was da los ist. Und so kann man auch den nächsten Biss dann verhindern.
Falk ist sich bewusst, dass einige Hundebesitzer das Obligatorium umgehen werden. Das passiere aber bei jedem Gesetz. Ähnlich sieht es Verena Ammann. Sie ist Mitglied des Zentralvorstandes der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft, der Gesellschaft also, die sich intensiv mit Hunden beschäftigt und auch Kurse erteilt.
Wir können davon ausgehen, dass gerade diese Gruppe, auf die es eigentlich zielt, nicht die sein wird, die freiwillig in den Kursen steht.
Will heißen, alleine des Kursobligatoriums wegen könnten schlimme Fälle nicht verhindert werden. Marcel Falk vom Bundesamt für Veterinärwesen steht trotzdem hinter der Kurspflicht.
Es ist wichtig, dass man zum einen Bestimmungen hat, die eben die Sicherheit tatsächlich erhöhen. Es ist wichtig, dass es Kontrollen gibt, dass die Leute, die eben versuchen, das Gesetz umzugehen, dass da das Risiko groß ist, dass sie irgendwann eben erwischt werden. Und dann bringt diese Maßnahme auch wirklich etwas, dann erhöht das die Sicherheit.
Ob die Sicherheit tatsächlich erhöht wird, bezweifelt Verena Ammann von der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft. Trotzdem bringe die Kurspflicht Positives.
Also im Hinblick auf den Tierschutz ist es durchaus sinnvoll, aber im Hinblick auf die Sicherheit, da bringt es nicht viel.
Punkto Tierschutz würden viele Hundebesitzer nämlich lernen, wie ihr Hund tatsächlich tickt und was er braucht.
Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.